Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Wissenschaft DRS 2.
Die Menschheit ist dem Untergang geweiht, aber das ist gar nicht so schlimm. Der pessimistische Optimismus des Schriftstellers T.C. Boyle. Holztürme statt Stahlkonstruktionen, wie Windräder höher in den Himmel wachsen und noch effizienter werden. Und man sieht ihn nicht, aber er vergiftet trotzdem zunehmend die Meere. Plastik. Neue Studien schlagen Alarm. Das sind die Themen dieser Sendung. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Der Schriftsteller T.C. Boyle beschäftigt sich in seinen Romanen seit vielen Jahren mit Umweltthemen. Jetzt auch in seinem vor kurzem erschienenen neuesten Werk mit dem Titel «Wenn das Schlachten vorbei ist». Darin kollidieren unter anderem radikale Tierschützer mit Forschenden, die eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt vor eindringenden Arten bewahren wollen. Vergangene Woche war Boyle in der Schweiz unterwegs und ich hatte Gelegenheit, ihn zu treffen. Wie viel wissenschaftliche Recherche denn in seinen Roman eingeflossen sei, das wollte ich als erstes von ihm wissen.
A great deal. I read everything I could on the subject.
Sehr viel. Ich las alles, was ich fand, darüber. Ich konnte auch direkte Erfahrungen machen. Ich konnte Forschende auf die Santa Cruz-Insel vor der Küste Kaliforniens begleiten. Dort spielt das Buch. Ich war dabei, als sie die nur dort vorkommenden Füchse fingen und markierten. Es war äußerst spannend.
Unter anderem diese Füchse sind bedroht durch Tierarten, die auf die Insel eingeschleppt wurden von Menschen. Warum aber überhaupt sollen wir uns Sorgen machen um nur dort vorkommende Arten, T.C. Boyle?
With invasive species, when you remove or add something to a closed ecosystem.
Mit invasiven Arten ist es so, dass man nicht weiß, was geschieht, wenn man in ein geschlossenes Ökosystem etwas hinzufügt oder wegnimmt. Das Buch spielt auf Inseln vor Kalifornien. Dort leben Tier- und Pflanzenarten, die nur dort vorkommen. Die sind einmalig und müssen erhalten bleiben. Die Frage, um die es ganz konkret seit rund 10 Jahren auf diesen Inseln geht, ist, sollen wir vom Menschen eingeschleppte Arten wie Ratten, Schweine, Schafe und einige Pflanzen ausrotten, weil sie die einmaligen Tiere der Insel in ihrer Existenz bedrohen, darunter der Zwerginselfuchs, der nur 2 Kilos wiegt?
Ihr Buch gibt keine abschließende Antwort auf diese Frage, T.C. Boyle. Aber Sie schlagen sich grundsätzlich wohl eher auf die Seite jener, die die einmaligen Arten erhalten wollen.
So viele Arten verschwinden. Viele, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Der Klimawandel, die Umweltzerstörung sind schuld. Unsere eigenen Verwüstungen tragen dazu bei. Wir sind nun mal eine eigentlich sehr erfolgreiche Spezies. Erschwerend kommt hinzu, alle Umweltbedenken werden sofort vom Tisch gewischt, wenn wir uns bedroht fühlen. Wenn der Benzinpreis steigt, bohren wir in der Arktis nach Öl und zerstören das Ökosystem. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, sinken die Umweltstandards. Ich denke, die Allgemeinheit anerkennt den Wert der Umwelt noch immer nicht wirklich. Dabei ist es sie, die uns nährt, die uns überhaupt erst ermöglicht zu leben. Die Leute sagen, rettet die Erde. Was soll das? Die Welt wird es noch 3,5 Milliarden Jahre geben nach uns. Was wir bewahren müssen, sind die Bedingungen, die uns erlauben, auf diesem Planeten zu leben.
What we need to save are the conditions that allow us to be alive on this planet.
Und dafür setzen Sie sich mit Ihren Mitteln ein, T.C. Boyle?
Really, I'm an artist and I make stories. I'm very concerned with many issues.
Ich bin ein Künstler, ich erfinde Geschichten. Ich mache mir um viele Dinge Sorgen und ich versuche darüber nachzudenken. Mir gelingt das am besten, wenn ich die Probleme in Geschichten fasse. Und natürlich, ich liebe die Natur, ich lese gerne darüber, ich liebe die Biologie, das ist sowieso mein Hobby. Wissen Sie, warum wir die Natur lieben? Weil sie uns fasziniert. Wir wollen Dinge entdecken. Wir wollen die Tiere in der Natur sehen. Gerade das ist so traurig heute. Es gibt immer weniger zu entdecken. Und es gibt immer weniger wilde Tiere. Für ihre Kinder oder vielleicht ihre Enkel wird es keine Tiger oder Löwen oder Hyänen in der Wildnis geben. Sie werden verschwunden sein, so wie die Dinosaurier für uns verschwunden sind.
There would be no more tigers in the wild or lions or hyenas or anything else. This will all be gone, just as the dinosaurs were gone for us.
Aber beenden wir das Gespräch doch nicht auf dieser pessimistischen Note, T.C. Boyle. Erzählen Sie uns doch mal, wie sieht für Sie, wie sieht für T.C. Boyle der ideale Tag aus?
Ah, well, I'll tell you the funny answer first, and then I'll tell you the true one.
Ich gebe Ihnen die lustige Antwort zuerst und dann die wahre. Vor 4 Jahren, am 3. Januar, war der beste Tag jenes Jahres. Sie wissen vielleicht, ich führe ein sehr öffentliches Leben, trete häufig auf, bin auf Lesetour, aber es gibt auch die andere Seite von mir. Die braucht die Einsamkeit, die völlige Isolation in der Natur. Am 3. Januar, vor 4 Jahren, arbeitete ich an einem Buch, in meinem Haus in den Bergen. Niemand war in der Umgebung, meine Frau und unsere Kinder waren bereits abgereist, ein Schneesturm tobte 3 Tage lang. Am 3. Tag des Schneesturms nahm ich meinen Hund, ein Buch und eine Flasche Rum. Ich stapfte 1 Kilometer durch den Schneesturm bis zu einer großen Tanne. Ich setzte mich unter die schützende Tanne, las das Buch, trank den Rum, wanderte zurück ins Haus und machte im Kamin ein Feuer. Das war der ideale Tag.
To me, that was the ideal day. But in real life, the ideal day is to be able to work every day.
Im wirklichen Leben ist der ideale Tag, etwas zu haben, an dem ich arbeiten kann, über das ich nachdenken kann, mit dem ich mich auseinandersetzen kann. Und wenn diese Arbeit am Tisch vorüber ist, zwischen 2 und 3 am Nachmittag, dann gehe ich raus und mache irgendeine körperliche Arbeit. Und natürlich, dann nehme ich abends Frau Boyle und gehe mit ihr in die Bar und trinke ein Glas Wein.
Take Frau Boyle to the bar and drink some wine.
Wie sich der Schriftsteller T.C. Boyle seinen perfekten Tag vorstellt. Sein jüngstes Buch heißt «Wenn das Schlachten vorbei ist» und ist im Hansa Verlag erschienen. Türme aus Holz, bis etwa 50 Meter Höhe. Solche Türme dienen heute vor allem als Plattform für schöne Aussichten. Dabei ging es mit Holz wesentlich höher hinaus. 200 Meter wären problemlos machbar, sagen Fachleute. Diese Türme sind dann allerdings nicht für Touristen konzipiert. Vielmehr sollen sie die Windenergie noch effizienter einfangen helfen. In solchen Höhen, die mit herkömmlichen Stahltürmen hierzulande nicht erreicht werden, weht deutlich mehr Wind. So entsteht in Norddeutschland, in der Nähe von Hannover, derzeit die weltweit erste Windenergieanlage aus Holz. Die Achse des Windrades liegt dabei auf einer Höhe von 100 Metern. Nummer 2 ist bereits in Planung, dann mit 140 Metern Höhe. Einzelheiten von Michael Engel.
An die 200 Tonnen Holz werden auf der Baustelle direkt neben der A2 im wahrsten Sinne des Wortes hochgezogen, mit einem 120 Meter hohen Kran. Der Timber Tower, zu Deutsch Holzturm, soll am Ende eine Höhe von 100 Metern erreichen. Mit dabei ist die Zimmerin Mareike Bühler.
Wir mussten extra zur Berufsgenossenschaft und uns testen lassen, ob es irgendwelche gesundheitlichen Risiken gibt oder so. Und alle, die jetzt hier arbeiten, waren da und haben bestanden sozusagen. Und sind also offiziell höhentauglich. Was die Psyche dann so macht, das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
Der Turm besteht aus 30 cm dicken Sperrholzplatten. Jede einzelne ist 15 Meter hoch und 3 Meter breit, Gewicht weit über 10 Tonnen pro Element. Ein Betrieb in Österreich hat die Platten aus Fichtenholz verleimt. Die Holzplatten sind die tragenden Elemente. Innen ist der Turm hohl, erklärt Gregor Prass von der Timber Tower GmbH.
Wir verwenden kreuzweise verleimtes Vollholz, für die meisten als Brettsperrholz bekannt. Und diese Platten werden für den Montagefall verschraubt. Da haben wir 600 mm lange Schrauben mit 13 mm Durchmesser. Und nachdem der Turm steht und verschraubt ist, wird er anschließend verklebt.
Türme aus Holz sind 20% billiger als Stahlkonstruktionen, rechnet Holger Giebel vor. Und außerdem, so der Geschäftsführer des Start-up-Unternehmens aus Hannover, kommt man mit dem Holz viel höher hinaus.
Das hängt letztendlich mit der Transportierbarkeit von Stahltürmen zusammen. Stahltürme sind limitiert im Turmfuß auf einen Durchmesser von 4,20 Meter. Man kann sie nicht auf der Baustelle fertigen, sondern sie werden in einem Werk gefertigt als Ganzes und können nur bis 4,20 Meter im Durchmesser gefertigt werden, weil man kann sie sonst nicht mehr transportieren. Man kriegt sie einfach unter Autobahnbrücken nicht mehr unterdurch. Und dann sind wir da mit unserem Holzturm, sagen ganz einfach, die 4,20 Meter interessieren uns nicht. Wir bringen den Turm in Einzelteilen auf die Baustelle und knacken damit die Höhenbegrenzung des Stahlturms.
Stahltürme erreichen in der Regel 100, in Einzelfällen über 120 Meter. Mit Holz hingegen sind 200 Meter problemlos machbar. Für Professor Edwin Kohl, Arzneimittelunternehmer aus dem saarländischen Merzig, war es vor allem die Aussicht auf die niedrigen Baukosten, verbunden mit einer doppelt so langen Lebensdauer von 40 Jahren, die ihn als Investor lockten.
Je höher man baut, desto mehr Wind fängt man ein. Also ist das wiederum ein deutlicher Vorteil, sodass von den heutigen Erzeugerkosten von 7 bis 8 Cent pro Kilowattstunde Windstrom man vielleicht auf 6 oder unter 5 kommt. Ja, und unter 5 zu kommen wäre mein persönliches Ziel. Deswegen investiere ich in diese innovative Technologie.
5 Cent pro Kilowattstunde, das ist fast schon so preiswert wie Atomstrom. Nur der Generator mit 1,5 Megawatt und die 77 Meter langen Rotorblätter sind nicht aus Holz, sondern konventionell gefertigt. Besonders im waldreichen Süden Deutschlands sei Timber Tower ideal, so Holger Giebel, weil ein hoher Turm weit über die Baumwipfel hinausragt. Auch die Schweiz könnte von dem hölzernen Konzept profitieren.
Die Schweiz ist für die Nutzung der Windenergie sehr gut geeignet, weil natürlich es auch immer wieder auch in bergigen Regionen natürlich Plateauebenen auf großen Höhen gibt, wo Windkraft genutzt werden kann. Das stellt Herausforderungen an die Windkraft. Anlagen, die eben auch gerade im Winter in der Lage sind, mit Minusgraden Schnee und Eis fertig zu werden. Wir wissen von Windmessungen der Schweiz, die ähnliche Werte erzielen wie an der Nordsee. Und von daher gibt es genügend Standorte in der Schweiz, die möglich wären. Aber was jetzt die konkreten Projekte in der Schweiz anbelangt, wird es vielleicht noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Noch sind Stahltürme aufgrund ihrer massenhaften Produktion von rund 30.000 Stück pro Jahr weltweit die preiswertere Lösung. Timber Tower ist ein Prototyp, ein Einzelstück, ein direkter Vergleich ist deshalb schwierig. Denkbar sind aber auch Stahlgittertürme, die wie schon die Sperrholzplatten aus flachen Elementen bestehen und beim Transport auch durch jede Brücke hindurch passen. Nachteil hier sind die personalintensiven und deshalb hohen Kosten beim Aufbau. Aus diesem Grund dominieren Windkraftanlagen, die auf Stahlgittertürmen stehen, vor allem in Billiglohnländern wie China oder Indien. Ob der Timber Tower wo auch immer zum Zuge kommt, wird sich zeigen.
Timber Tower. Warum Windradkonstruktionen aus Holz statt aus Stahl eine attraktive Alternative sind. Das war ein Beitrag von Michael Engel. Wir kommen zu den Meldungen mit meiner Kollegin Anita Vonmont.
Und Neuigkeiten von den alten Maya.
Forscher haben den ältesten Kalender dieser einst hochentwickelten Kultur entdeckt.
Und zwar in Guatemala, mitten im Regenwald, in einem überwachsenen Tempel in einer alten Siedlung. An den Wänden fanden die Forscher aus den USA winzige rote und schwarze Hieroglyphen. Diese senkrecht angeordneten Zeichen bestehen aus Punkten und Strichen.
Und es sind nicht etwa Buchstaben, sondern Zahlen.
Ganze Zahlenkolonnen. Zum Teil zeigen sie die bekannten Zeitzyklen der Maya. Es gibt da einen zeremoniellen Kalender mit 260 Tagen, einen Sonnenkalender mit 365 Tagen oder auch die Zyklen der Venus mit fast 600 Tagen und des Mars mit fast 800 Tagen.
Solche astronomischen Aufzeichnungen kennt man ja auch aus den überlieferten Handschriften der Maya.
Doch die neuen Funde stammen aus dem 9. Jahrhundert. Die bisherigen hingegen sind aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Sie sind also viel jünger.
Die jetzt gefundenen sind also die ältesten bisher bekannten. Der Kalender der Maya sorgt ja zurzeit für eine gewisse Aufregung in einigen Kreisen, weil er für den 21. November 2012 angeblich den Weltuntergang voraussagt.
Angeblich, doch diese Interpretation bleibt nach den neuesten Kalenderfunden genauso falsch wie bisher. Am 21. Dezember endet bloß ein großer Zeitzyklus des Maya-Kalenders, doch die Zeitrechnung beginnt nachher einfach wieder von vorn. Die Maya rechneten nicht wie wir mit Anfang und Ende, sondern sie hatten eine zyklische Weltsicht. Alles wiederholt sich irgendwann wieder. Und die jetzt in Guatemala gefundenen Zeitangaben an Hauswänden, die gehen daher auch weit übers Jahr 2012 hinaus.
Neues aus alten Zeiten haben auch Forscher aus London entdeckt. Mammuts der besonderen Art.
Zwergmammuts nämlich. Nur so groß wie Ponys waren diese kleinen Rüsseltiere, die irgendwann im Zeitraum vor 1 bis 3 Millionen Jahren auf der Insel Kreta lebten. Sie waren also massiv kleiner als die bekannten Mammuts, die über 3 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer werden konnten.
Diese Mini-Mammuts haben eine Art Schrumpfkur in Zeitlupe durchgemacht.
Sie stammten nämlich von größeren Mammutarten ab, die irgendwann nach Kreta gelangten, und sie sind dann vermutlich mit der Zeit kleiner geworden, weil das Nahrungsangebot auf der Insel beschränkt war und kleine Tiere sich dann besser behaupten konnten.
Lange dachte man ja, diese Urtiere aus Kreta seien verzwergte Elefanten.
Denn die Überreste dieser Rösseltiere, mehrere Backenzähne, die wurden schon lange gefunden. Doch erst jetzt haben die Forscher mit Zahnvergleichen mit anderen Mammuts und urzeitlichen Elefanten den Gegenbeweis erbracht. Auf Kreta lebten einst Mammuts und keine Elefanten.
Wechseln wir das Thema. Forscher der ETH Zürich haben intelligentes Papier entwickelt.
Dieses Nanopapier besteht aus Proteinfasern und aus Graphen, also jenem Material, das vor 2 Jahren breiter bekannt wurde, weil damals 2 Graphenforscher den Nobelpreis erhielten. Es war ihnen gelungen, das Material zu papierähnlichen Plättchen zu formen.
Die ETH-Forscher haben dieses Graphenpapier nun weiterentwickelt.
Zu einem Papier mit besonderen Eigenschaften. Dieses Graphen-Proteinpapier hat zum Beispiel ein Formgedächtnis. Wenn man Wasser darauf gibt, verformt es sich. Im trockenen Zustand kehrt es dann wieder in seine Ausgangsform zurück. Das Papier kann auch Strom leiten, je nachdem, wie viel Graphen man beimischt. Die Forscher wollen es daher in Zukunft in Sensoren und Schaltern einsetzen, die auf Feuchtigkeit reagieren.
Immer wieder ereignen sich in den Meeren dieser Welt kleinere und größere Ölunfälle. Schiffe, die kentern, oder Probleme auf Bohrplattformen rufen es uns jeweils wieder in Erinnerung. Doch nicht nur Öl belastet die Ozeane. Ein ernstzunehmendes Problem ist auch Plastik im Meer. Vor allem der sogenannte Mikroplastik. Diese winzigen Plastikpartikel werden immer zahlreicher und sie stammen aus ganz verschiedenen, teilweise sehr überraschenden Quellen, zum Beispiel aus Peeling-Cremes. Das zeigt eine große internationale Übersichtsstudie zu Mikroplastik im Meer. Müll im Meer beschäftigt aber nicht nur die Forschung, sondern neuerdings auch die europäische Politik. Anita von Mond berichtet.
Das Meer, das ist wilde Natur. Doch schon lange nicht mehr Natur pur. Plastikabfälle treiben heute durch alle Ozeane der Welt. PET-Flaschen, Kunststoffkanister, Plastiktüten. Zum Teil sammelt sich dieser Unrat in spektakulären Müllstrudeln, wie jenem im Pazifik, der etwa eine Fläche von Mitteleuropa bedeckt. Doch ein großer Teil des Plastikmülls ist unsichtbar, sogenannter Mikroplastik. Was das ist, erklärt der Meeresbiologe Lars Guto vom Deutschen Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.
Eine strenge Definition liegt bis heute noch nicht vor. Im Allgemeinen sagt man, dass Mikroplastikpartikel in der Regel kleiner als 5 mm im Durchmesser sind. Diese Partikel können aus zerfallenden größeren Plastikabfällen im Meer stammen oder auch bereits als kleine Partikel ins Meer hineingeraten. Beispielsweise in Form von Plastikgranulat, also dem Rohmaterial für die plastikverarbeitende Industrie, das man als bunte Kügelchen oft auch an den Stränden findet.
Dieses Plastikgranulat gerate oft schlecht verpackt von Schiffen aus ins Meer und sei heute eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Quelle für Mikroplastik. Das weiß Lars Guto von einer großen Übersichtsstudie, die er zusammen mit Kollegen aus Chile und Großbritannien erstellt hat. Die Forscher haben alle veröffentlichten Studien zu Mikroplastik ausgewertet und zeigen nun einige interessante Tendenzen auf. Zum Beispiel, Mikroplastik kann viel kleiner werden als meist angenommen. Nur gerade ein Tausendstel Millimeter Durchmesser haben die kleinsten gefundenen Partikel. Für die Natur bedeutet das nichts Gutes. Denn je kleiner die Partikel sind, desto mehr Tiere, vom Seevogel bis hinab zum winzigen Plankton, fressen den Plastik.
Wenn diese Partikel erstmal in Tiere reingeraten, dann kann das dazu führen, dass die zum Beispiel Verletzungen an den Verdauungsorganen der Organismen hervorrufen, aber auch, dass sie sich in den Verdauungsorganen anlagern, dadurch ein Völlegefühl bei den Tieren hervorrufen, sodass sie keinen Hunger mehr haben und dann praktisch mit vollem Bauch verhungern.
Das vermeintliche Futter ist also heimtückisch. Je nachdem, was für Stoffe sich an den Plastikteilchen anlagern oder aus ihnen herauslösen, kann Mikroplastik auch giftig sein oder hormonähnlich wirken auf Muscheln oder Fische. Und wenn die dann auf dem Speiseteller landen, bekommen vermutlich auch Menschen Spuren von Mikroplastik ab. Bloß wir Menschen lieben Plastik, nicht auf dem Teller zwar, aber sonst für allerlei. Für Designmöbel, Autoteile, Velohelme, ja sogar für Kosmetika. Einen namhaften Anteil an Mikroplastik im Meer würden heute Peelingkörner aus Hautreinigungsprodukten ausmachen, sagt Lars Guto. In diesen Produkten war früher oft fein gemahlener Bimsstein, doch
man ist dann dazu übergegangen, Mikroplastikpartikel zu verwenden. Und da der heutige Mensch in industrialisierten Gesellschaften eben ja doch sehr reinig ist, werden diese Produkte eben sehr häufig verwendet, teilweise täglich schon, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Peeling-Substanzen, die aus Mikroplastikpartikeln bestehen, dann permanent eigentlich ins Abwasser eingetragen werden und über das Abwasser geleiten sie dann über Flüsse letztlich in die Meere.
Peelingkörner sind also harter Plastik und bauen sich deshalb nur langsam ab. Sehr langsam sogar. Bis Plastik vollständig zerfällt, kann es gut und gern ein paar Jahrhunderte dauern. Immer mehr Plastik sammelt sich daher in den Meeren. Gerade auch am Meeresgrund, weil die Plastikteilchen mit der Zeit absinken, beschwert durch Algen oder Bakterien. Das bestätigt auch Pascal Hagmann von der Stiftung Ocean Eye, die gezielt nach Abfall in den Ozeanen sucht. Der Forscher der ETH Lausanne sagt, in den am stärksten verschmutzten Zonen, vor allem im Nordpazifik, hätten Meeresforscher 6-mal so viele Plastikpartikel gefunden wie Plankton.
Dans les zones les plus polluées qui ont été mesurées dans le notamment dans le Pacifique Nord, les zones les plus polluées ont été mesurées à 6 fois plus de plastique que de plankton, ça veut dire 6 fois plus de déchets que de vie.
6-mal mehr Abfall als Leben habe man dort gefunden. So dramatisch sei die Meeresverschmutzung zwar selten, aber doch vielerorts besorgniserregend. Auch im Mittelmeer, wo Ocean Eye letztes Jahr war.
Wir sind ins Mittelmeer aufgebrochen, weil es stark verschmutzt ist, wegen der vielen Menschen ringsum und der fast geschlossenen Meeresform. Im Mittelmeer liegt der Anteil der Mikroplastikpartikel 7-mal höher als im Meeresdurchschnitt. Hier haben wir im Schnitt 100.000 Partikel pro Quadratkilometer gezählt.
100.000 Partikel, das tönt nach viel. Doch wie viel Mikroplastik tatsächlich in den Meeren lagert, lässt sich heute nicht abschätzen. Dazu gibt es noch zu wenige Untersuchungen. Und die Forscher würden den Mikroplastik zu wenig einheitlich erfassen. Mal mit größermaschigen, mal mit kleinermaschigen Netzen zum Beispiel, sagt Lars Guto vom Alfred-Wegener-Institut. Das sei ein Problem.
Es ist notwendig, dass in Zukunft einheitliche Methoden verwendet werden bei der Erfassung und bei der Charakterisierung dieser Partikel in der Meeresumwelt, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen.
Erst wer vergleichen kann, kann Fakten auch einordnen. Lars Guto und seine Kollegen haben daher in der Fachzeitschrift Environmental Science and Technology standardisierte Richtlinien für Mikroplastikuntersuchungen vorgeschlagen. Doch nicht nur die Forschung, auch die Politik will Plastik im Meer bald nach klareren Vorgaben erfassen und eindämmen. Die EU-Staaten haben sich nämlich mit einer Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie verpflichtet, bis ins Jahr 2020 einen guten Zustand ihrer Meeresumwelt zu garantieren, sagt EU-Berater und Forscher François Galgani vom französischen Institut IFREMER. Erstmals werde dabei der Zustand der Meere auch am Indikator Abfall gemessen, auch am Mikroplastik. Das sei ganz neu.
Ce qui est très, très, très nouveau, si vous voulez, c'est que c'est la première fois que les déchets en mer, que ce soit les déchets flottants sur les plages, sur le fond de la mer ou autre, sont pris en compte. Et il y a un indicateur qui concerne les microplastiques.
Auch wenn die EU-Meeresstrategie zurzeit noch nicht allzu konkret ist, Viele Ökologen sehen dahinter den ernsthaften Willen, das Problem Plastikmüll anzupacken, breit koordiniert und mit dem Ziel, die Plastikentsorgung im Meer zu stoppen. Genau so, über die Ursache des Problems, komme man zum Ziel, sagen Forscher wie Lars Guto oder Pascal Hagmann. Denn einfach reinigen von Plastik lassen sich die Meere nicht. Zu weit und wild sind sie, immer noch.
Plastik im Meer. Der Beitrag von Anita Vollmond. Soweit Wissenschaft DRS2 für den Moment. Wir hören uns wieder zur selben Zeit auf demselben Kanal, heute in einer Woche. Oder Sie finden uns auch im Internet auf drs2.ch. Redaktion dieser Ausgabe und am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.